Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Arbeitsrecht für Arbeitgeber zum Thema Best of Bundesarbeitsgericht, wichtige Urteile und wie sie euch helfen. Ich bin Caroline Rudert, Personalleiterin in einem mittelständischen Unternehmen in Thüringen und freue mich, euch heute diesen neuen Podcast ankündigen zu dürfen. In dieser Reihe geht es um wegweisende Entscheidungen des Bundesarbeitsgerichts, verständlich erklärt und mit Blick auf die Praxis. Los geht's mit dem Zusammentreffen von Kündigung und Arbeitsunfähigkeit, eingeordnet von einem erfahrenen Richter. Jetzt reinhören, es lohnt sich.
Hallo und herzlich willkommen zu Folge 65 mit dem Titel Best of BAG, wichtige Urteile und wie sie euch helfen. Moin aus Hamburg.
Auch von mir, Jens Buchwald, moin aus dem wunderschönen Hamburg.
Ja, vielen, vielen Dank, dass Sie sich wieder für uns, also für Arbeitsrecht für Arbeitgeber entschieden haben. Danken wollen wir auch Alexander Schunicht, der uns geschrieben hat, Ihr Podcast gefällt mir sehr gut und ich höre ihn regelmäßig auf dem Weg zur Arbeit. Das freut uns natürlich. Das ist natürlich eine gute Geschichte, das auf dem Weg zur Arbeit zu hören, machen, glaube ich, der eine oder die andere auch. Claudia Renz hat uns noch geschrieben, Ihr Podcast ist für mich inzwischen ein fester Bestandteil geworden. Bisher habe ich keine Folge verpasst, denn jede einzelne ist informativ, unterhaltsam und bringt neue Impulse. Herzlichen Dank für Ihre tolle Arbeit und Ihr Engagement. Ja, ganz, ganz lieben Dank für diese sehr freundlichen Worte. Und dann hat uns noch Ilka Gahr geschrieben, seit Folge 5 bin ich begeisterte Hörerin. Was ist denn vor Folge 5 gewesen, frage ich mich da gerade. Da kannte sie wahrscheinlich den Podcast noch nicht. Also, seit Folge 5 bin ich begeisterte Hörerin, kurzweilig, praxisnah und absolut empfehlenswert. Und ich empfehle ihn auch gerade meinen Studierenden. Vielen Dank, dass Sie den Podcast hören und natürlich auch vielen Dank für jede Weiterempfehlung. Kommen wir zu unserem heutigen Schwerpunktthema. Wir starten heute ein neues Format in unserem Podcast mit Best of BAG. Wollen wir euch besonders wichtige Urteile aus den vergangenen Jahren vorstellen. Und zwar Urteile, die eine erhebliche Bedeutung für eure tägliche Praxis haben. Wir werden euch nicht nur das Urteil selbst, sondern auch immer den rechtlichen Rahmen erklären und wie ihr die Urteile für euch nutzen könnt. Heute geht es um Entgeltfortzahlung bei Krankheit. Das ist sicherlich eins der Themen, wo viele von euch schon einmal die Faust in der Tasche gemacht haben, weil sie sicher waren, dass der Arbeitnehmende nicht krank ist, aber trotzdem gezahlt werden musste. Da fühlt man sich, das kenne ich, oft hilflos. Hier hat das Bundesarbeitsgericht angefangen, Hilfestellung für Arbeitgeber zu liefern, um allzu starke Auswüchse einzudämmen. Wir gucken uns heute das Urteil des Bundesarbeitsgerichts vom 8. September 2021 an. Link in den Shownotes, ist ja klar. Und hoffen, ihr findet die Entscheidung und was daraus für die betriebliche Praxis abgeleitet werden kann, genauso spannend wie wir. Extrem dankbar sind wir, dass uns das Urteil ein sehr kompetenter Arbeitsrichter vorstellt, den ihr schon aus Folge 25 zum betrieblichen Eingliederungsmanagement BEM kennt. Ihr hört gleich Matthias Notzon, Richter am Arbeitsgericht Saarland. Nach seinem Studium war er zuerst als Anwalt und dann als Staatsanwalt tätig und seit 2009 ist er Arbeitsrichter. Herr Notzon ist darüber hinaus seit über 10 Jahren als Referent im Arbeitsrecht für Inhouse-Schulungen, Webinare, als Vorsitzender von Einigungsstellen und als Autor tätig. Wenn ihr euch an Herrn Notzon wenden wollt, zum Beispiel wegen eines Seminars oder einer Einigungsstelle, dann stellen wir euch die E-Mail-Adresse von ihm in die Shownotes. Herzlich willkommen, Herr Notzon.
Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr auf das Interview.
Ja, heute soll es ja um die Entgeltfortzahlung bei Krankheit gehen. Mich würde als erstes interessieren, wie es in der Vergangenheit war, also vor dem Urteil des Bundesarbeitsgerichts. Wer musste da was darlegen und beweisen, wenn ein Arbeitnehmender verlangte, dass der Arbeitgeber ihm für einen Krankheitszeitraum Entgeltfortzahlung zahlen sollte? Und eine Anschlussfrage, warum war diese Verteilung der Darlegungs- und Beweislast aus Arbeitgebersicht problematisch?
an der Darlegungs- und Beweislast hat sich dem Grunde nach durch das Urteil nichts geändert. Da der Arbeitnehmer etwas möchte, er möchte Entgeltfortzahlung haben, trägt er nach allgemeinen Grundsätzen auch die Darlegungs- und Beweislast der Anspruchsvoraussetzungen eines Entgeltfortzahlungsanspruchs. Also er muss darlegen, dass er krankheitsbedingt arbeitsunfähig war und vor dem Hintergrund im Arbeitsverhältnis gerne Entgeltfortzahlung hätte. Aber das Wesentliche ist hierbei der hohe Beweiswert der Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung, wenn diese durch einen Arzt ausgestellt wird. Hier war es oder ist es nämlich so, dass der Arbeitnehmer faktisch mit diesem Einzeiler, dass er vorträgt, er war krank in einem gewissen Zeitraum, dadurch arbeitsunfähig und die Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung des Arztes vorlegt, hat er gleichzeitig die Arbeitsunfähigkeit auch bewiesen. Zwar, so betont es das Bundesarbeitsgericht immer in ständiger Rechtsprechung, begründet die ärztliche Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung keine gesetzliche Vermutung einer tatsächlichen bestehenden Arbeitsunfähigkeit, aber sie ist gleichwohl, wenn sie ordnungsgemäß ausgestellt ist, das gesetzlich ausdrücklich vorgesehene und auch, das betont das Bundesarbeitsgericht regelmäßig auch in den weiteren Entscheidungen, auch die wir heute hauptsächlich besprechen, das wichtigste Beweismittel des Arbeitnehmers für das Vorliegen der krankheitsbedingten Arbeitsunfähigkeit. Bisher war das natürlich die klassische Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung. Mittlerweile durch die digitale Geschichte bekommt der Arbeitnehmer den Papierausdruck. Dies ist jetzt, so steht es in der Gesetzesbegründung zum Paragraphen 5.1a Entgeltfortzahlungsgesetz, nunmehr das gesetzliche Beweismittel. Das heißt also, er würde diese Papierbescheinigung, diesen Papierausdruck einfach vorlegen, in der Regel geschwärzt um den Diagnoseschlüssel, und dann hat er den Beweis erbracht. Folge ist dann, der Arbeitgeber kann nicht einfach im Prozess mit Nichtwissen bestreiten, dass der Arbeitnehmer krank war, sondern er muss jetzt versuchen, durch eigenen Vortrag und, wenn der bestritten wird, auch diesen dann beweisen, den Beweiswert der Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung erschüttern. Das ist das große prozessuale Problem, so will ich sagen, dass der Arbeitgeber bisher hatte, aber auch aktuell hat. Das heißt, generell gilt, der Arbeitnehmer schlägt sehr einfach im Entgeltfortzahlungsprozess auf, indem er die Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung oder mittlerweile den Papierausdruck vorlegt. Und dann ist sozusagen der Ball im Feld des Arbeitgebers und er muss jetzt versuchen, durch entsprechenden Vortrag den Beweiswert der Arbeitsunfähigkeit zu erschüttern. Und das ist oder war eben in der Vergangenheit nicht besonders einfach. Es mussten dann Umstände dargetan werden. Beispielsweise, man hat den Arbeitnehmer während der Arbeitsunfähigkeit gesehen, wie er eine Tätigkeit verrichtet hat, die der arbeitsvertraglich Geschuldeten entspricht. Das waren so die Klassiker, die man immer hatte. Oder aber, das war immer der Freizeitsport, der dann vorgetragen wurde. Man hat da den Arbeitnehmer beim Sporteln erwischt sozusagen. Und es war dann immer die Frage, erschüttert jetzt diese sportliche Betätigung den Beweiswert? In diesen Fällen, die wir ja heute haben, Thema Kündigung und Krankheit, da war es eben in der Vergangenheit so, dass das eben nicht ausgereicht hatte, dass der Arbeitgeber gesagt hat, Moment mal, der hat ja gekündigt oder der ist ja in Kündigung und das erschüttert schon den Beweiswert. Das war bisher in der Vergangenheit nicht so und das ist jetzt das wesentliche Novum der Entscheidung.
Ja, verstanden. Und um was ging es in dem Urteil des Bundesarbeitsgerichts, das wir heute vorstellen wollen? Und was war das Neue an dieser Entscheidung?
Genau dieser Sachverhalt ist jetzt ja Sachverhalt unserer BAG-Entscheidung, die wir heute besprechen wollen, nämlich genau dieses Zusammentreffen zwischen Kündigung und Arbeitsunfähigkeit und die Frage, erschüttert das jetzt den Beweiswert in der Vergangenheit? Nein, jetzt kommt diese BAG-Entscheidung vom September 21. Der Sachverhalt ist sehr, sehr einfach erzählt. Die Klägerin war noch in der Probezeit beschäftigt als kaufmännische Angestellte beim Arbeitgeber und hat dann eine Eigenkündigung ausgesprochen. Und an dem Tag ihrer Kündigung, die datiert auf den 8. Februar, hat sie dann auch gleichzeitig ja sozusagen mit der Kündigung eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung, eine ärztliche Erstbescheinigung vom 8. Februar dem Arbeitgeber vorgelegt. Das war noch 2019, also da war noch nichts Digitales, da war das Ganze noch in klassischer Form, auch in klassischer Farbgestaltung, wie wir das kannten in der Vergangenheit. Und der Arbeitgeber hat dann daraufhin gesagt, Moment mal, ich sehe jetzt hier einen Erschütterungstatbestand, wie meine eben beschriebenen Fälle. Der Arbeitnehmer hat beispielsweise einer Arbeitstätigkeit dergleichen nachgegangen oder er hat sich über die Maßen sportlich betätigt, sodass ich an dem Beweiswert zweifle. Mit dem Vortrag dieses Zusammentreffen von Kündigung und Arbeitsunfähigkeit reicht aus zur Erschütterung. Damit ist sozusagen der Arbeitgeber ins Rennen gegangen und hat die Entgeltfortzahlung verweigert. Und siehe da, und das ist jetzt das Novum der Entscheidung, war so ein bisschen die Büchse der Pandora, die das Bundesarbeitsgericht da geöffnet hat. Es hat gesagt, ja, genau dieses Zusammentreffen, dieses Zusammenfallen dieser beiden Ereignisse, Kündigung und Arbeitsunfähigkeit, diese Koinzidenz, um es nochmal mit einem Fremdwort auszudrücken, die reicht völlig aus, um den Beweiswert der Arbeitsunfähigkeit zu erschüttern. Das ist, ja, das war einfach das Neue. Das war in der Vergangenheit nicht so. Das war jetzt das die große Errungenschaft, wenn man so will, des Bundesarbeitsgerichts an dieser Stelle.
Ja, also in dem BAG-Urteil, das Sie vorgestellt haben, da geht es ja insbesondere, wie Sie gesagt haben, um die Frage der Erschütterung des Beweiswertes von Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung. Wenn ein Arbeitsgericht im Anschluss an die Entscheidung des BAG nun zu dem Ergebnis kommt, dass der Beweiswert einer AU-Bescheinigung erschüttert ist, was muss dann ein Arbeitnehmer eigentlich tun, wenn er dennoch seinen Anspruch vor dem Gericht durchsetzen will?
Genau jetzt kommen wir sozusagen zum Pudelskern. Was ist jetzt die prozessuale Folge, wenn es dem Arbeitgeber gelingt, den Beweiswert zu erschüttern? Und das muss man sich nochmal verdeutlichen. Wir haben also keinen komplexen Sachverhalt, der hier vorgetragen wird. Der Arbeitgeber trägt nicht etwa vor, in welchem Umfang, in welcher Art und Weise er hier den Arbeitnehmer während der Arbeitsunfähigkeit gesehen hat. Oder auch die Fälle hatten wir in der Vergangenheit, aber auch immer noch aktuell, die wird es auch immer noch geben, dass der Arbeitnehmer ja mit quasi Krankheit droht und sagt, wenn ich das und das nicht bekomme, werde ich krank und anschließend wird er krank. Auch so ein Sachverhalt reicht, um den Beweiswert zu erschüttern, sondern diese Erschütterung erfolgt ja hier rein dadurch, dass der Arbeitgeber sagt, Kündigung und Arbeitsunfähigkeit treffen zusammen. Das reicht völlig aus, obwohl das eine mit dem anderen ja grundsätzlich nichts zu tun hat. Gelingt es jetzt dem Arbeitgeber, den Beweiswert der ärztlichen Arbeitsunfähigkeit zu erschüttern, dann ist der Prozess wirklich gedreht, so will man sagen. Dann ist so ein bisschen der Game Changer ist das jetzt auf jeden Fall, die Erschütterung. Es passiert nämlich genau das, was dann eigentlich die übliche Folge ist oder was grundsätzlich ja der Starter auch ist. Ich sagte ja bereits, der Arbeitnehmer hat die Darlegungs- und Beweislast. Und die hat er jetzt eben wieder in dem Sinne, als dass ihm eben nicht ja gleichzeitig der Beweis durch die Vorlage der AUB gelingt, sondern er bekommt und trägt jetzt wieder die volle Darlegungslast für die krankheitsbedingte Arbeitsunfähigkeit. Das heißt, er muss jetzt, das Bundesarbeitsgericht formuliert das wunderbar, wenn Sie in die Randnummer 15 der Entscheidung reinschauen, er muss jetzt der Arbeitnehmer konkrete Tatsachen darlegen, die den Schluss auf die Erkrankung zulassen. Das heißt, das Bundesarbeitsgericht konkretisiert das jetzt noch in den nächsten beiden Sätzen. Und da sticht jetzt das Substrat im Prinzip drin, weshalb man gleich erkennt, das ist jetzt ein ganz anderer Entgeltfortzahlungsprozess, als er vorher war, wo der Arbeitnehmer nur eigentlich sagt, ich war krankheitsbedingt arbeitsunfähig, hier ist meine AUB und schon muss im Prinzip der Arbeitgeber zahlen, wenn es ihm nicht gelingt, durch eigenen Vortrag den Beweiswert zu erschüttern. Jetzt muss der Arbeitnehmer substanziiert vortragen, dass er tatsächlich krankheitsbedingt arbeitsunfähig war. Und dazu ist es dann erforderlich, dass er im Einzelnen darlegt, welche Krankheiten vorgelegen haben, welche gesundheitlichen Einschränkungen bestanden haben und welche Verhaltensregeln oder Maßregeln, Medikamente ärztlich verordnet vorgeschrieben worden sind. Es reicht also nicht aus, dass er die um den Diagnoseschlüssel geschwärzte AOB vorlegt und sagt, ich war krank. Und dann ist es Sache des Arbeitgebers. Auch bisher im Prozess war es so oder ist es so, bis zur Erschütterung muss er noch nicht einmal die Ursache seiner Erkrankung nennen. Das ist jetzt anders an der Stelle. Er muss also im Einzelnen erläutern, weshalb durch diese und diese genaue Krankheit es zur Arbeitsunfähigkeit kam. Und das BAG drückt das dann wunderbar in einem Satz aus, den ich uns jetzt mal wörtlich zitiere. Der Arbeitnehmer muss also zumindest laienhaft bezogen auf den gesamten Entgeltfortzahlungszeitraum schildern, welche konkreten gesundheitlichen Beeinträchtigungen mit welchen Auswirkungen auf seine Arbeitsunfähigkeit bestanden haben. Das heißt also, bloßer Verweis auf Diagnoseschlüssel reicht nicht aus. Verweis auf ein ärztliches Attest, eine ärztliche Bescheinigung, die ja dann häufig die Ärzte auch ihrem Patienten ausstellen, reicht auch nicht aus. Der Arbeitnehmer muss jetzt im Einzelnen bezogen auf diesen gesamten Krankheitszeitraum, den er ja behauptet und für den er Entgeltfortzahlung haben möchte, schildern, wie das gesundheitlich mit welchen Auswirkungen auch auf die Arbeitsfähigkeit da war. Er muss also, so sage ich das jetzt immer neuerdings, auch in Schulungen, die Krankheitsstorytelling, also die Krankheitsstory erzählen, ja, er muss Storytelling betreiben und wirklich im Einzelnen nicht nur rudimentär, ich war dann krank, ich hatte Grippe, ich hatte ein bisschen Fieber, Punkt, sondern so verstehe ich auch hier das BAG und so gehen jetzt auch andere, vor allen Dingen LAGs ran, wie ich so das Feedback aus der Praxis erfahre, dass man wirklich im Einzelnen tageweise schildern muss, wie sich das krankheitsmäßig entwickelt hat. Und das ist das große Problem, das muss er jetzt erstmal schaffen. Last but not least muss er schließlich konkret die behandelnden Ärzte von der Schweigepflicht entbinden. Die bloße Entbindung, also sinngemäß, der Arbeitnehmer trägt die Koinzidenz vor, dann ist der Beweisvers erschüttert und dann schreibt der Arbeitnehmer einen Einzeiler, hiermit entbinde ich meine Ärzte von der Schweigepflicht. Das reicht nicht aus, sondern er muss eben im Einzelnen diese Krankheitsgeschichte erzählen, wie das sich manifestiert hat, welche Erkrankungen das waren, welche gesundheitlichen konkreten Beeinträchtigungen auch, also sprich auch, welche Symptome er da hatte. Und weshalb er deswegen, also auch die Ursächlichkeit, wir haben ja eine Monokausalität, Entgeltfortzahlung gibt es ja nur dann, wenn Krankheit wirklich auch die einzige Ursache ist. Also auch da muss er auch nochmal ran und muss im Prinzip dann auch darlegen, dass eben auch diese gesundheitlichen Auswirkungen die Ursache waren für die mangelnde Arbeitsfähigkeit. Und erst dann am Schluss sozusagen, dann landen wir bei der Vernehmung des Arztes, der dann auch nochmal von seiner Schweigepflicht entbunden werden kann. Das heißt also, ein ganz großes, ja, Fördernis für den Arbeitgeber im Prozess. Da dreht sich jetzt alles und der Arbeitnehmer ist nicht mehr so schnell fertig mit seinem Vortrag, sondern er muss jetzt wirklich sprichwörtlich die Hose runterziehen und im Einzelnen eben darlegen, auch was er hatte. Und das ist ja meistens der Punkt, wo dann auch der Arbeitnehmer sagt, ich will gar nicht mitteilen, was ich da hatte und ich bin auch gar nicht dazu verpflichtet. In diesem Fall schon.
Ja, das ist ja ziemlich spannend. Spannend ist ja auch, dass es seit diesem Urteil des BAG aus September 2021 es noch eine Reihe weiterer Entscheidungen zu diesem Thema gab. Wie haben denn diese weiteren Entscheidungen das Thema weiterentwickelt?
Ja, wie ich es eben sagte, der 5. Senat hatte da mit seiner Entscheidung die Büchse der Pandora geöffnet und man merkte so richtig, ja, das hat Fahrt aufgenommen. Der 5. Senat hat richtig Spaß daran bekommen, die Arbeitsunfähigkeit, Bescheinigungen, deren Beweiswert ja zu zerschießen und zu erschüttern, indem er das dann noch weiter ausgebaut hat. Nämlich zum einen so ein bisschen die Klarstellung war auch, wir haben die Frage gehabt, wie es jetzt weitergeht, brauchen wir immer, muss es wie im Fall 2021, immer genaue Passgenauigkeit, es ist eine Eigenkündigung, passgenau liegt der Arbeitnehmer vor, ist nur dieser Fall erfasst oder aber betrifft das auch die Konstellation, dass der Arbeitgeber selber kündigt und da gab es viele LAGs, die vorangeprescht waren und gesagt haben, naja, das ist jetzt anders für mich, wenn der Arbeitgeber kündigt. So eine Arbeitgeberkündigung kann ja schon einen pathologischen Zustand ausführen. Anders wie wenn der Arbeitnehmer selber kündigt, dann weiß der ja auch sicher, das Ende des Arbeitsverhältnisses naht. Und wenn der Arbeitgeber kündigt, Kündigungsschutzprozess ist die Folge, ist das ja nicht der Fall. Aber auch da hat das Bundesarbeitsgericht in der Entscheidung vom 13.12.2023 Aktenzeichen 5 AZR 137 aus 23 angeschlossen an das nahtlos, was es da 21 gemacht hat und hat ganz klar gesagt, es ist wurscht und egal, ob das eine Eigenkündigung des Arbeitnehmers ist oder aber eine arbeitgeberseitige Kündigung und genauso ist es auch egal und wurscht, ob das jetzt eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung oder mehrere AUBs für diesen Zeitraum sind. Solange eine Koinzidenz anzunehmen ist, sind wir da raus und es führt dann eben zur Erschütterung. Ein weiteres Indiz kann dann auch noch eine nahtlose Anschlussbeschäftigung sein, so das BAG in der Entscheidung, worauf dann auch in anderen LAG-Entscheidungen immer mal aufgesattelt wurde. Viele Arbeitgeber seitdem das auch mit Nichtwissen einfach vortragen und sagen, ich gehe davon aus, der hat auch lückenlos eine neue Beschäftigung vorangenommen. Auch das verkompliziert dann wiederum den Vortrag des Arbeitnehmers und er muss sich darauf einlassen. Wenn nicht, gelte das als zugestanden. Also auch da gibt es wieder viel, viel Spielraum. Dann natürlich ganz bekannt sozusagen die Frage, die letzte, die da noch so ein bisschen blieb, brauchen wir dann vielleicht die Anschlussbeschäftigung? Das war so das Fragezeichen nach der 13.12.23 Entscheidung, die sich mir auch unter anderem gestellt hatte, aber auch andere noch in der Literatur. Reicht denn wirklich die Koinzidenz aus oder braucht man vielleicht doch sowas weiteres wie die nahtlose Anschlussbeschäftigung? Und da gab es dann die ja finale Entscheidung jetzt des BAG des 5. Senates vom 18.09.2024, 5 AZR 29 aus 24, wo das BAG ganz klar sagt, die Koinzidenz reicht völlig aus, um den Beweiswert zu erschüttern. Wir brauchen uns also eigentlich mal keine Gedanken zu machen, ob der Arbeitnehmer jetzt nahtlos eine neue Beschäftigung aufgenommen hat oder nicht. Treffen Kündigung und Arbeitsunfähigkeit, egal in welcher Form aufeinander, ist der Beweiswert erschüttert. Dann noch eine ganz bahnbrechende Entscheidung. Ich sagte schon, die Büchse ging auf und wenn man die schon auf hat, dann schaut man, was kann denn noch so den Beweiswert erschüttern? Das war, glaube ich, so der Gedankenschritt des 5. Senates. Und da ganz berühmte Entscheidung vom 28.06.2023, Aktenzeichen 5 AZR 335 aus 22. In dieser Entscheidung hat man sich mit den Arbeitsunfähigkeitsrichtlinien auseinandergesetzt und die Frage aufgeworfen, kann denn da vielleicht eine Unstimmigkeit, also wenn beispielsweise der Arzt wegen eines Symptoms über eine bestimmte Zeit hinaus, 7 Tage dürften das immer noch sein in den aktuellen krank schreibt, länger als 7 Tage krank schreibt, wegen eines Symptoms darf ich immer nur eine gewisse Zeit krank schreiben und muss dann nochmal eine Konsultation des Patienten anordnen. Wenn ich darüber hinaus anschreibe, kann das vielleicht auch, also ein Verstoß gegen die Arbeitsunfähigkeitsrichtlinie, den Beweiswert erschüttern oder aber, was dort auch geregelt ist, ist, wann und wie krank zu schreiben ist, sprich, persönlich muss ich mir einen Eindruck bieten, geht's telefonisch, geht's per Videocall, Sie erinnern sich, auch durch Corona hat man da solche digitalen Möglichkeiten eingefügt. Wenn man dort quasi irgendeinen Formverstoß als Arzt gegen die Arbeitsunfähigkeitsrichtlinie gemacht hat, kann das auch den Beweiswert erschüttern. Und der 5. Senat hat in dieser Juni 23er Entscheidung gesagt, ja, auch das kann den Beweiswert erschüttern. Also Sie merken sozusagen, wo man schon an der Koinzidenz war, baut der 5. Senat das weiter aus. Ob das jetzt in der Zukunft dann noch der Fall sein wird, auch nach Vorsitzendenwechsel, das ist jetzt ein großes Fragezeichen. Aber man hat da weitere Schritte gemacht. Was auch mal nochmal eine sehr interessante Entscheidung war, drumherum so ein wenig, wo auch nochmal um die Darlegung geht, sind in 2 weiteren Fällen. Das eine, der Bereich der Fortsetzungserkrankung. Da gab es eine ganz tolle Entscheidung, die ich nur jedem ans Herz lege zum Lesen im HR-Bereich vom 18.01.2023, 5 AZR 93 aus 22. Das also, wenn der Arbeitgeber in die Personalakte schaut, in die Krankenhistorie und sieht, dass jetzt, wenn man mal so 6 Monate zurückschaut, man eigentlich die 6 Wochen Entgeltfortzahlung schon erreicht hat. Und dann liegt der Verdacht nahe sozusagen, nicht der Beweiswert der AUB als solches zu erschüttern, also daran zu zweifeln, dass jemand überhaupt erkrankt ist, aber dass dann der Arbeitgeber Zweifel daran hat, ob wirklich eine neue Ersterkrankung mit der Folge, dass eine neue Entgeltfortzahlung bis zu 6 Wochen ausgelöst wird. Oder man denkt, naja, es könnte ja vielleicht doch eine Fortsetzungserkrankung sein, mit der Folge, dass ich, wenn wir im halben Jahr rückschauen, wenn ich da schon 6 Wochen gezahlt habe, raus wäre mit der Entgeltfortzahlung. Und da in dieser Entscheidung hat der Arbeitgeber das aufgrund der Zahlen einfach in den Raum gestellt und hat gesagt, Rückschau 6 Monate, wir haben schon 6 Wochen Entgeltfortzahlung gehabt. Wir bestreiten jetzt einfach mal, dass das eine neue Ersterkrankung ist. Wir gehen davon aus, es ist eine Fortsetzungserkrankung. Und hier haben wir eigentlich genau den Game Changer wie im Falle der Koinzidenz. Zwar, wie gesagt, ist der Beweiswert der AUB eigentlich nicht als solches erschüttert, bestreitet ja auch nicht, dass er krank ist, aber für diesen Punkt Ersterkrankung oder Fortsetzungserkrankung geht das BAG ähnlich weit, wie es das hier macht und sagt, auch in dem Fall muss dann der Arbeitnehmer im Einzelnen darlegen, dass tatsächlich eine neue Ersterkrankung vorlag und das kann dann eben bis hin zur Schilderung der Krankheitsgeschichte auch gehen, genau wie hier in unserem Koinzidenzfall. Also auch das eine ganz tolle Entscheidung. Dann noch eine zur Einheit des Verhinderungsfalls, also die Konstellation, dass man sagt, naja, Entgeltfortzahlungszeiträume liegen so nah beieinander. In Summe wären wir dann über die 6 Wochen. Und wenn tatsächlich die neue Erkrankung während der alten noch eintrat, wäre eben auch hier nach 6 Wochen Schluss mit Entgeltfortzahlung. Und wenn ich auch so eine Konstellation habe, das kann eben auch sein, dass nur ein arbeitsfreies Wochenende oder ein arbeitsfreier Tag zwischen 2 AOBs ist. Dem Grunde nach würde aber auch der Urlaub genügen dazwischen. Und dann kann ich auch hier diesen Einwand erheben, Einheit des Verhinderungsfalls. Und die Folgen sind dann nochmal genauso wie bei der Fortsetzungserkrankung auch oder wie bei unserer Koinzidenzgeschichte. Der Arbeitnehmer muss ran. Da nennenswert für mich die Entscheidung LAG Sachsen, das Urteil vom 20.09.2024, Aktenzeichen 4SA 241. aus 22. Also man merkt, und das zeigen die Folgeprozesse, der Arbeitnehmer bekommt Probleme. Es reicht nicht mehr aus, dass er die AUB vorlegt, sondern er muss jetzt darlegen. Er muss tatsächlich selber darlegen, dass er krank war. Und das zeigen eben viele Folgeprozesse, auch das, was wir viele Anwältskollegen, Kolleginnen berichten, auch was ich in Schulungen immer wieder Feedback bekomme. Das schaffen Arbeitnehmer häufig nicht. Das heißt, die schaffen es im Prozess nicht, diese Krankheitsstory zu erzählen, das Storytelling, was ich eben schon erwähnt habe. Und schließlich dann, last but not least, man denkt ja so schön, naja, wenn der Arzt kommt oder die Ärztin, ist Ende Gelände für den Arbeitgeber, dann wird der das auch entsprechend bestätigen. Das bleibt eben ein Zeugenbeweis, ist immer ein unsicherer Beweis und da zeigen eben nochmal Entscheidungen aus der Praxis in der Folge, dass häufig dann die ärztliche Aussage im Rahmen der Zeugenvernehmung eine ganz andere Krankheitsstory erzählt hat, als es der Arbeitnehmer gemacht hat oder dass es zumindest Unstimmigkeiten gab. Und da ja, Sprung zum Anfang, wie es schon sagte, der Arbeitnehmer ja die Darlegungs- und Beweislast trägt und wenn eben der Arzt es nicht schafft oder die Ärztin es nicht schafft, die Kammer zu überzeugen, dann verliert der Arbeitnehmer den Prozess. Blick in die Zukunft, so Glaskugel, das wage ich jetzt auch nochmal an der Stelle. Weiterentwicklung, was wird jetzt der 5. Senat daraus machen? Und da besteht eben die Möglichkeit, da ja die Koinzidenz des Zusammentreffens zweier Ereignisse ist, dass eben beispielsweise auch, man sagt, eine Abmahnung, eine Versetzung, ein Kritikgespräch und danach gibt es die Krankheit. Auch dieses Zusammentreffen kann durchaus auch nach meinem Empfinden entsprechend sozusagen analog Koinzidenzrechtsprechung zukünftig den Arbeitgeber mal dazu verleiten, die Entgeltfortzahlung einzustellen. Warum nicht?
Ja, erstmal vielen Dank für diese sehr praxisnahen, detaillierten Ausführungen. Ein kleiner Hintergrund von uns in Ergänzung dieser Ausführung jedoch noch zu der Entscheidung vom 28.06.2023. Dort waren ja auch Verstöße gegen AU-Richtlinien geeignet, den Beweiswert einer AU-Bescheinigung zu ermöglichen. Und da stellt sich natürlich kurz die Frage, AU-Richtlinien, was ist denn das eigentlich? Kurz zum Hintergrund dieser AU-Richtlinie. Die wird vom gemeinsamen Bundesausschuss erlassen, dem obersten Beschlussgremium der gemeinsamen Selbstverwaltung im deutschen Gesundheitswesen. Und dieses Gremium besteht aus der Kassenärztlichen Bundesvereinigung, der Kassenzahnärztlichen Bundesvereinigung, der Deutschen Krankenhausgesellschaft und dem Spitzenverband Bund der Krankenkassen. Die Beschlüsse des gemeinsamen Bundesausschusses sind nur für die Träger des gemeinsamen Bundesausschusses, deren Mitglieder und Mitgliedskassen sowie für die Versicherten und die Leistungserbringer verbindlich, nicht jedoch für den Arbeitgeber und den Arbeitnehmer als Parteien des Arbeitsverhältnisses. Dennoch können diese AU-Richtlinien eine Bedeutung haben, wie Herr Notzon ja schon zu Recht ausgeführt hat. Insbesondere die Bestimmungen in den Paragraphen 4 und 5 der AU-Richtlinie enthalten eine Zusammenfassung allgemeiner medizinischer Erfahrungsregeln und Grundregeln zur validen Feststellung der Arbeitsunfähigkeit. Sie bilden den allgemein anerkannten Stand der medizinischen Erkenntnisse ab. So verstanden können Verstöße hiergegen nach der Lebenserfahrung und der Expertise des Normgebers der Arbeitsunfähigkeitsrichtlinie geeignet sein, den Beweiswert einer AU-Bescheinigung im Rahmen der nach § 286 ZPO vorzunehmenden Beweiswürdigung zu erschüttern. Kurz auch nochmal zur Veranschaulichung, was steht da eigentlich drin in den Paragraphen 4 und 5 der AU-Richtlinie? Unter anderem finden sich dort in den Paragraphen 4 Absatz 5 Sätze 4 bis 6 Regelungen zur Videosprechstunde. Und danach soll im Falle einer Videosprechstunde die erstmalige Feststellung der Arbeitsunfähigkeit für Versicherte, die dem Arzt aufgrund früherer Behandlungen nicht unmittelbar persönlich bekannt sind, über einen Zeitraum von bis zu 3 Kalendertagen nicht hinausgehen. Ist der Versicherte hingegen unmittelbar persönlich bekannt, kann eine erstmalige Feststellung der AU im Wege einer Videosprechstunde für einen Zeitraum von bis zu 7 Kalendertagen erfolgen. Und die Feststellung des Fortbestehens der AU im Rahmen der Videosprechstunde soll nur erfolgen, wenn bei der oder dem Versicherten bereits zuvor aufgrund unmittelbar persönlicher Untersuchung durch den Vertragsarzt Arbeitsunfähigkeit wegen derselben Krankheit festgestellt worden ist. Auch praxisrelevant der Paragraph 4 Absatz 5a zur telefonischen Anamnese. Sofern die Feststellung der Arbeitsunfähigkeit im Rahmen einer Videosprechstunde nicht möglich ist, kann diese bei Versicherten mit Erkrankungen, die keine schwere Symptomatik vorweisen, entsprechend der Vorgaben nach Absatz 5 auch nach telefonischer Anamnese mit der Maßgabe erfolgen, dass die erstmalige Feststellung der Arbeitsunfähigkeit über einen Zeitraum von bis zu 5 Kalendertagen nicht hinausgehen soll. Dies gilt nicht für Versicherte nach Absatz 5 Satz 4. Gemeint sind damit nicht unmittelbar persönlich bekannte Versicherte. Das nur kurz zum Wesen der Arbeitsunfähigkeitsrichtlinie und zum Inhalt dieser Richtlinie. Wie gesagt, Verstöße gegen die Paragraphen 4 und 5 der AU-Richtlinie sind geeignet, den Beweiswert einer AU-Bescheinigung zu erschüttern.
Ja, und dann noch zum Abschluss, Herr Notzon, was sind denn die wesentlichen Punkte, die sich Arbeitgeber merken müssen? Beziehungsweise, wie wirken sich die von Ihnen vorgestellten Entscheidungen in der betrieblichen Praxis aus?
Was sind die wesentlichen Remarker sozusagen im HR-Bereich für den Arbeitgeber? Was ist jetzt so das wesentliche Substrat dessen, was ich alles gesagt habe? Nun, ich denke mal, es ist dieses genauer Hinschauen im Detail. Warum nicht? Warum nicht einfach da mal nähere Umstände erfragen? Und gerade wenn wir den Ansatz Fortsetzungserkrankung oder Einheit des Verhinderungsfalls haben oder aber wenn solche Erschütterungsmomente aufkommen, das kann einmal dieses krankheitswidrige Verhalten des Arbeitnehmers sein, also Arbeit oder Sport während der Krankheit oder aber etwaige Äußerungen vorher, wenn ich das nicht bekomme, dann werde ich krank oder dann bekomme ich eben nicht, ich werde dann erkranken oder ähnliches. Wir haben Verstoß gegen Arbeitsunfähigkeitsrichtlinie, setzt natürlich voraus, dass ich tatsächlich die Diagnose weiß, aber vielleicht erfahre ich die ja mal zufällig. Dann immer mal noch so der Punkt, in der Vergangenheit war das so einer Profession des Arztes, so der berühmte Fall, der Gynäkologe schreibt den Ehemann krank. Aber da haben wir mittlerweile ja durch die digitale Anzeige das Problem, dass eben die Ärztin, der Arzt nicht mehr so feststellbar ist. Also auch das müsste dann in irgendeiner Form bekannt werden. Oder aber wir haben eine nahtlose neue Beschäftigung, Fortsetzungserkrankung, Einheit des Verhinderungsfalls, solche Momente. Oder eben auch jetzt diese Koinzidenzkisten, also diese Zusammentreffen verschiedener Ereignisse, sei es die Kündigung, sei es die Abmahnung, sei es das Kritikgespräch, die Ermahnung, einfach mal genauer hinschauen. Und was dann eben wichtig ist, auch das ein wesentlicher Punkt, da ich ja als Arbeitgeber im Prozess den Beweiswert erschüttern muss ich natürlich die Erschütterungssachverhalte, die Erschütterungsumstände im Prozess darlegen und, jetzt kommt's, beweisen. Das heißt, die Dokumentation, was sowieso immer anratbar ist, sagt, das zieht sich vom BEM bis hin aber auch hier zu dem Bereich, dokumentieren. Und wenn wir solche Erschütterungssachverhalte haben, solche Umstände vielleicht wie die Koinzidenz, auch hier Dokumentation des Ganzen, weil für den Prozess brauche ich das eben im Weiteren. Ja, und in der Folge dann, das ist dann auch natürlich der wesentliche Punkt, den ich mitnehme als Arbeitgeber, dann, wenn solche Erschütterungsmomente vorliegen, die Entgeltfortzahlung einstellen. Und wir haben ja eben da nicht den Punkt, wie wir es ansonsten haben, wenn wir zum Beispiel daran denken, dass der Arbeitgeber mit Schadenspositionen aufrechnen will, mit eigenen Ansprüchen. Das funktioniert ja wegen der Pfändungsfreigrenzen nicht immer so einfach. Aber die Entgeltfortzahlung einzustellen, wenn ich solche Erschütterungsmomente habe, das ist absolut legitim. Ich muss sie natürlich erstmal haben, das ist klar, aber sobald ich diese Erschütterungsmomente, wie ich sie eben genannt habe, eben bis hin zu diesen Koinzidenzfällen, dann kann ich halt sagen, in Ordnung, ich gehe davon aus, wir haben hier tatsächlich keine Arbeitsunfähigkeit und da leisten wir keine Entgeltfortzahlung. Und dann ist eben auch wieder der Ball im Feld des Arbeitnehmers. Die Auswirkungen auf die betriebliche Praxis sind daher schon so ein bisschen, ja, ich sag mal, das Misstrauen an der AUB. Da haben wir jetzt schon mal einen Umstand mehr, der jetzt hinzukommt. Das heißt, auch in solchen Koinzidenzfällen denken wir an das Kritikgespräch, an die Abmahnung, vielleicht aber auch an die Versetzung im Betrieb oder eben natürlich dann auch diese Kündigungssituationen. Da haben wir vielleicht auch mal eine längere Kündigungsfrist. Da kann dann im Ende sich vielleicht so ein Sachverhalt auch darstellen, dass da schon ein höheres Misstrauen im Betrieb entsteht. Natürlich die Dokumentation, das ist für die betriebliche Praxis für mich immer sowieso im HR-Bereich das Essentielle und das Wesentliche. Und die Frage ist dann, wie streitbar ist der Arbeitgeber? Wie streitwillig vielleicht auch? Das mag dann immer auch so ein bisschen abhängig sein von der Person des Arbeitnehmers, vielleicht auch von der Vita des Arbeitsverhältnisses. Aber ich sag mal, die Streitpotenziale werden sich da schon ausweiten. Denn klar ist natürlich, ich kann auch sagen als Arbeitgeber, ich sehe dann Erschütterungstatbestand, der mir vielleicht jetzt erst bekannt wird. Ich habe schon Entgeltfortzahlung geleistet und ich bin jetzt selber der Rückforderer in Leistungskondition, dass ich sage, ich hätte das gerne wieder, was ich da ohne Rechtsgrund nach meinem Empfinden, weil ich davon ausgehe, ich habe gar keine Entgeltfortzahlung geschuldet, wieder zurückverlange. Oder aber, wenn man es nochmal noch stärker ausweitet, dass wir sagen, eigentlich, jetzt mal die Koinzidenzfälle genommen, ist eigentlich so ein bisschen der Verdacht eines Entgeltfortzahlungsbetruges im Raum. Ja, Thema Kündigung, Abmahnung, Kündigung. Also da ist vielleicht dann auch für die Verdachtskündigung nochmal ein neuer Raum. Also ich sag mal, die Hauptfolge wird nochmal sein, dass dieser Entgeltfortzahlungsbereich auch betrieblich viel mehr Dynamik und Fahrt aufnimmt. Und das wird sich natürlich auf den Arbeitsgerichtsprozess verlagern. Auch da entsteht viel mehr Dynamik, viel mehr Komplexität, aber viel mehr Schwierigkeiten auch für die Arbeitnehmerseite. Und wie es da jetzt weitergeht, das bleibt völlig offen und wie immer hochspannend.
Ja, eine kleine Ergänzung noch von meiner Seite. Wenn ihr die Entgeltfortzahlung erstmal gezahlt habt und dann im Nachhinein Zweifel an der Rechtmäßigkeit der Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung bekommt, könnt ihr grundsätzlich den Arbeitnehmenden, wie Herr Notzon das auch schon gesagt hat, auf Rückzahlung der Entgeltfortzahlung verklagen. Allerdings sind dann die Hürden, die ihr nehmen müsst, um diese Klage zu gewinnen, deutlich höher, als wenn ihr nicht zahlt und der Arbeitnehmer euch verklagt. Wenn ihr nämlich selbst auf Rückzahlung klagt, müsst ihr beweisen, dass der Arbeitnehmende tatsächlich nicht arbeitsunfähig war, was erheblich schwerer ist, als wenn der Arbeitnehmende klagt und er beweisen muss, dass er arbeitsunfähig war. Klagt der Arbeitnehmende und kann nicht beweisen, dass er arbeitsunfähig war, verliert er. Klagt ihr auf Rückzahlung und könnt nicht beweisen, dass keine Arbeitsunfähigkeit gegeben war, verliert ihr den Prozess. Vor diesem Hintergrund also mein dringender Rat, überlegt euch rechtzeitig, ob ihr für einen bestimmten Zeitraum die Entgeltfortzahlung nicht zahlen wollt. Taktisch ist die Nichtzahlung die erheblich bessere Variante, als erst zu zahlen und dann die Rückzahlung zu verlangen. Und ein letzter Hinweis, denkbar ist grundsätzlich auch eine fristlose Kündigung wegen Entgeltfortzahlungsbetrug. Gibt es hierfür ausreichende Indizien, könnt ihr eine Verdachtskündigung aussprechen. Erforderlich ist hier stets ein dringender Verdacht. Wie das mit einer Verdachtskündigung genau läuft, erfahrt ihr in Folge 6 unseres Podcasts Verdachtskündigung, ein scharfes und oft erfolgreiches Schwert. Gerade bei der Entgeltfortzahlung ist eine Verdachtskündigung wohl der einzige erfolgsversprechende Weg, weil euch der volle Beweis, dass der Arbeitnehmer tatsächlich nicht arbeitsunfähig war, vermutlich nicht gelingen wird. Ja, und jetzt möchte ich ganz intensiv nochmal Dank sagen, lieber Herr Notzon, dass Sie uns wieder zur Verfügung gestanden haben, dass Sie Ihre sehr interessanten und praxisrelevanten Ausführungen gemacht haben und sich natürlich die Zeit genommen haben. Vielen, vielen Dank dafür.
Vielen lieben Dank, verehrte Kollegen. Es hat mich wie immer sehr gefreut. Vielen Dank, alles Gute.
Natürlich hoffen wir wieder mal, dass euch auch die heutige, aus unserer Sicht total spannende Folge gefallen hat. Gebt uns eine schöne Bewertung, darüber freuen wir uns. Empfehlt uns weiter, folgt uns. Das wäre alles ganz super. Die nächste Folge, die könnt ihr am 1. September hören. Das Thema wird sein leitende Angestellte. Wie immer könnt ihr uns gerne schreiben, wenn ihr zu diesem Thema Fragen habt, die wir in der Folge beantworten sollen. Die E-Mail-Adressen, die findet ihr in den Shownotes. Ob ihr arbeitet, ob ihr uns im Urlaub hört oder wo auch immer, auf jeden Fall wünsche ich euch noch eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Und auch von mir nochmal abschließend ein herzliches Dankeschön ins Saarland an Herrn Notzon. Auf Wiederhören. Tschüss aus Hamburg. 1, 2.